der Madoki Podcast. Hallo und herzlich willkommen beim Podcast von Madoki, dem Podcast für alle Hundebegeisterte. Ich bin Julia und ich werde in jeder Folge eine Bloggerin aus unserer Madoki Community zu Gast haben und ein wichtiges Thema rund um den Hund mit ihr besprechen. Und damit begrüße ich dich ganz herzlich zur 9. Folge des Madoki Podcasts. Heute habe ich die liebe Sandra von 3-Punkte-Charlie zu Gast. Hallo, liebe Sandra.
Hallo, liebe Julia. Vielen Dank, dass wir dabei sein dürfen.
Ja, ich freue mich total, dass ihr dabei seid und vor allem bei diesen Temperaturen, dass es auch geklappt hat, die heute herrschen.
Ja, wir waren auch kurz davor zu zerfließen.
Ja, vor allem, man muss dazu sagen, so schön das Vogelzwitschern ist, wir haben uns jetzt beide nach drinnen verzogen, damit ihr uns auch richtig gut versteht.
Ja, genau. Alle Fremdgeräusche ausgeblendet.
Genau, so ist es. So, dann, ja, dein Blog oder ja, beherrschen 3 Buchstaben, beziehungsweise diese 3 Buchstaben haben dich zum Bloggen gebracht. Und zwar ist das PRA. Was verbirgt sich denn dahinter?
PRA ist die Abkürzung der progressiven Retina-Atrophie. Das ist eine genetisch bedingte Erblindung. Die ist nicht heilbar oder aufhaltbar und besonders Border Collies und deren Mischlinge sind davon betroffen. Und ja. Charlie ist ein Border Collie-Mix aus dem Tierschutz und als wir ihn übernommen haben vor 4 Jahren, war von der Erkrankung nichts bekannt und ist dann leider erst bei uns aufgefallen.
Ja. Und Wann tritt die so normal auf? In welchem Alter? Oder ist das ganz unterschiedlich?
Es gibt, bei Hochgezüchteten passiert es meistens innerhalb der ersten 6 Lebensmonate, dass das erkannt und diagnostiziert wird. Bei Mischlingen, behauptet mein Tierarzt steif und fest, kann es auch tatsächlich später auftreten. Und es gibt auch viele Hunde, bei denen das sehr spät erst diagnostiziert wird.
Okay.
Ja, und das war bei uns, also bei uns, er war ungefähr 2, als wir das festgestellt haben. Wobei man auch sagen muss, PRA ist eine langsame Erblindung in den meisten Fällen. Also es fängt mit einer Nachtblindheit an und wird dann immer schlechter, bis der Hund irgendwann nichts mehr sieht.
Ist wahrscheinlich auch gar nicht so leicht zu erkennen, wenn das auch so langsam ist oder dass man auch daran denkt.
Bei uns war es relativ einfach zu erkennen, weil Charlie an der Leine in fremde Umgebung im wahrsten Sinne des Wortes vor eine Parkbank gelaufen ist.
Okay.
Und das hat mich schon etwas irritiert. Ja, und ich bin jemand, der alles hinterfragt. Und war für mich klar, der hat was mit den Augen.
Okay.
Ja.
Ja, das war dann doch recht eindeutig. Aber manchmal können die Hunde das ja vielleicht auch irgendwie adaptieren oder so, wahrscheinlich in gewohnten Umgebungen. Oder so.
In gewohnter Umgebung merkt man bei Charlie überhaupt nichts.
Okay.
Also wenn der sich einmal eingelebt hat und die Hindernisse kennt, dann läuft er seinen Parcours wie jeder andere
super.
Auch.
Na toll. Genau, jetzt hast du schon gerade gesagt, du bist jemand, der alles hinterfragt. Dann erzähl uns doch noch ein bisschen so mehr über dich. Du hast ja noch einen zweiten Hund, die liebe Liz. Genau, und auch über Charlie. Erzähl doch ein bisschen.
Die liebe Liz. Liz ist der Höllenhund persönlich. Also Liz ist eine sehr, sehr alte Dame, die seit 13 Jahren bei mir wohnt. Die kommt aus einer Tötungsstation in Rumänien und ist der totale Menschenhasser. Und ich habe es geschafft, mir jetzt mit Charlie einen riesengroßen Menschenfreund dazu zu holen. Das ist die lustigste Kombination überhaupt. Ja, spaßig ist auch, dass Liz mittlerweile alterstaub ist. Und das ist echt lustig, weil der eine Hund sieht nichts, der andere Hund hört nichts. Und ich mittendrin, haben wir manchmal wirklich lustige Begebenheiten.
Okay. Hast du da so einen kleinen Schwank für uns?
Spontan? Ich muss halt für Charlie immer mitgucken. Und wir hatten eine Situation, da ist er so einen Abhang runterspaziert im Wald. Ich lasse ihn also in kontrollierten Situationen freilaufen und habe mich dann, nachdem er in diesen Abhang ist, nach Liz umgedreht, um ihr zuzuwinken, wo wir denn nun sind. Und sie war aber Blümchenzellen oder Ähnliches. Und in der Zeit, als ich Liz dann einsammeln ging, hat Charlie sich in den Brombeeren verheddert. Und dann steht man da und denkt sich, es kann einfach nicht wahr sein. Mit dem einen kann ich nicht reden, der andere sieht mich nicht. Und dann musste ich dann also auch leider mit in die Brombeeren reinsteigen, weil von außen ihm dann zurufen, rechts, links, das führt nicht zu so wirklich viel. Ja, und dann haben wir ein schönes Stoppkommando. Er bleibt dann stehen und wartet und dann darf ich ihn retten.
Ach, cool.
Ja.
Ja, das habt ihr so ein bisschen eintrainiert. Also, dass, wenn es nicht mehr vorwärts, rückwärts geht oder so, dass er dann einfach weiß, okay, du kommst jetzt.
Ja, das ist definitiv so. Also wir haben einige Kommandos adaptiert. Also Stopp ist, glaube ich, unser wichtigstes. Das ist so ein multifunktionales Kommando. Ja. Wenn Fahrrad kommt, brülle ich Stopp und er friert ein.
Perfekt.
Wenn irgendwas passiert, was wir beide nicht einschätzen können, ein lautes Stopp und ich kann ihn dann einsammeln gehen. Mhm. Sehr zuverlässig wartet er dann, bis ich komme und den Superhelden spiele. Dann haben wir Vorsicht, wenn sich der Untergrund ändert oder ein Hindernis im Weg ist, weil Charlie ist ein sehr fröhlicher, unbedachter Hund. Und wenn da halt irgendwas im Weg steht, was da vorher nicht stand, dann läuft er da auch 2-3 Mal gegen in der Hoffnung, es geht ihm endlich aus dem Weg. Und da hat sich Vorsicht ganz gut etabliert.
Okay. Ist wahrscheinlich auch so von selbst gekommen. Also ich habe bei Lola eben auch das Kommando Stopp war von alleine da. Also das war irgendwann mal, ist einer Trainerin dann aufgefallen, dass Stopp wunderbar funktioniert bei uns.
Ja.
Aber also ohne Training irgendwie.
Ich glaube, Stopp ruft man nur in einer Notsituation. Ja. Und ein Hund, mit dem man eine gute Bindung hat, ich glaube, der bleibt dann automatisch stehen und wartet, was die verrückte Frau denn da schon wieder macht.
Ja,
genau. Nee, und deshalb, also ich glaube, wir sind schon ein relativ lustiger Haufen, wenn wir unterwegs sind.
Genau. Erzähl noch ein bisschen zu dir.
Ja, ich bin 38 Jahre alt, Kauffrau, der totale Hundenarr, habe das Riesenglück, beide Hunde mit ins Unternehmen zu nehmen zu können.
Ach, toll.
Wir haben noch einen weiteren Bürohund und ich bin ein großer Verfechter der Bürohundetaktiken. Also ich finde, ein Hund sollte in jedem Büro sein.
Unbedingt, finde ich auch.
Zwingend.
Ja,
wir wohnen im wunderschönen Köln. Gehen leidenschaftlich gerne am Rhein spazieren und ansonsten blogge ich und führe so ein ganz normales Leben, was die meisten Hundehalter ja tun.
Sehr schön. Genau, du hast im Blog, der ist echt damit gestartet mit der PAA und glaube ich auch anderen Hundehaltern und Hunden, die davon betroffen sind, so ein bisschen zu helfen. Also was hast du da sonst noch so für Themen?
Also es geht tatsächlich mehr um den Alltag mit einem blinden oder behinderten Hund, weil es ist ein vollkommen normales Leben. So nach dem ersten Schock, den man bei so einer Diagnose hat, habe ich dann langsam lernen dürfen, dass das gar nicht so dramatisch ist. Also Charlie stört das so, weil ich das beurteilen kann, überhaupt nicht.
Ja.
Und wenn man dann halt die Diagnose bekommt, googelt man. Jeder macht das und versucht, was rauszubekommen. Kann ich was tun? Kann ich ihn retten? Welche Möglichkeiten hat man? Man findet aber niemanden, der irgendwie sagt, so, halt mal die Luft an, da geht die Welt nicht von unter. Und das habe ich halt irgendwie für mich vermisst. Und dann habe ich gedacht, gut, setze ich mich halt hin und schreibe, halt mal die Luft an, davon geht die Welt nicht unter. Und,
perfekt.
Weil man halt nicht ständig über Krankheit schreiben kann, weil die bei uns auch gar nicht mehr so zentral ist, schreiben wir halt auch über Ausflüge, Bloggertreffen, alltägliche Dinge, Kombination von Hund und Job, Urlaub mit Hund. Was so andere Hundehalter auch erleben.
Ja. Ach, klasse. Sehr schön. Genau, jetzt hast du eben schon von dem Schockzustand ein bisschen erzählt. Wie war denn das so? Ja, erzähl nochmal ein bisschen so vom Anfang, als du das irgendwie mitbekommen hast und die Diagnose da war.
Ja, das ist, nachdem er dann diesen Zusammenstoß mit der Parkbank hatte, habe ich dann logischerweise gegoogelt, wie kann man feststellen, ob ein Hund was sieht oder nicht. Und dann kommt man auf den Wattebausch-Test, weil ein Wattebausch fällt lautlos. Und nur ein sehender Hund schaut zu, wenn dieser Wattebausch zu Boden segelt.
Okay.
Charlie hat das überhaupt nicht interessiert. Der hat da gesessen und hat eben nichts wahrgenommen.
War das dann im Dunkeln? Weil er hatte ja bei der Diagnose, hat er doch noch gesehen, soweit ich das noch mitverfolge.
Ja, das war so bei, ich würde jetzt sagen, normaler Dämmerung, die man halt dann so abends nach Feierabend im Oktober, November hat.
Okay.
Und da habe ich mir ehrlich gesagt so über die Lichtverhältnisse am Anfang überhaupt keine Gedanken gemacht. Und unser Haustierarzt hat dann mit ihm so Reflextests gemacht, wie die Pupille auf Licht reagiert und so. Mhm. Und stellte dann fest, dass die extrem verzögert reagiert und ging dann davon aus, dass der mindestens nachtblind ist und hat uns zum Spezialisten überwiesen.
Ja.
Und weil mein Tierarzt grundsätzlich ein sehr entspannter Tierarzt ist und sagte, egal was da jetzt passiert, so bereite dich mal auf alles vor, bin ich da sehr entspannt hingefahren sogar.
Okay.
Und als dann die Tierklinik Duisburg diagnostizierte, also es ist eine PRA und nicht halber und der wird komplett blind, da hat der Tierarzt irgendwie so, ich glaube, damit gerechnet, dass ich jetzt in Tränen ausbreche und getröstet werden muss. Aber ich habe dann 2-3 Mal kräftig geschluckt und festgestellt, wir können es ja sowieso nicht ändern. Also man ist irgendwie geschockt und steht so ein bisschen neben sich, aber man kann ja nichts machen. Also ich kann leider keine Wunder vollbringen. Da weiß ich gar nicht, wenn ich es könnte, ob ich das bei Hunden nur tun würde. Aber und dann habe ich auf Problemlösungen umgeschaltet und aus und an der arme Hund ist dann irgendwie so geworden. Und was machen wir jetzt, damit wir das in den Griff bekommen?
Ja. Ich glaube, was viel schlimmer ist wahrscheinlich, wenn man eine Diagnose bekommt, wo der Hund wirklich auch so auf den Tod angepackt ist, könnte ich mir vorstellen.
Ja,
also ich glaube, du hattest ja, wie gesagt, ja genau, so dieses Umschalten, aber es ist keine tödliche Krankheit, ist vielleicht, also wäre mir jetzt wahrscheinlich auch so im ersten Moment vielleicht, also irgendwie vielleicht doch irgendwie machbar, dann das Leben.
Ja, klar, alles ist machbar.
Ja,
und das lerne ich tatsächlich jeden Tag von Charlie, der alles mitmacht, egal ob es Autofahren ist, abends ins Restaurant gehen, ins ein Hotel fahren.
Ja.
Der macht einfach alles mit und lässt sich überhaupt nicht irritieren. Ja, ja. Mittlerweile schwimmt er sogar richtig.
Ach, cool.
Am Anfang hat er die totale Panik bekommen, wenn er keinen Boden mehr unter den Füßen hatte.
Ja.
Und jetzt, wenn ich ihm erlaube, ins Wasser zu springen, da haben wir dann das Wasserkommando für. Ja, dann Kopf über rein, egal ob er das Gewässer kennt oder nicht, und schwimmt. Das ist so.
Herrlich.
Ja,
da können wir uns wirklich wieder was von unseren Hunden irgendwie abschauen, weil wir Menschen würden dann wahrscheinlich in Depressionen verfallen oder so. Und ja, Hunde leben im Hier und Jetzt, in dem Moment und denken da denken wir nicht drüber nach.
Ja.
Das können wir uns echt eine Scheibe abschneiden, glaube ich.
Das sollten wir manchmal definitiv tun.
Ja, na gut, also jetzt hast du oder auch ein ja, ist er jetzt mittlerweile schon ganz blind? Weiß man das?
Also mein Tierarzt vermutet, dass er noch so Schatten sehen kann.
Okay.
Er mag das nie in Zahlen fassen, aber sagt irgendwie, ist er wahrscheinlich so um die 10%. So Schwarz-Weiß-Schatten kann er bei guten Lichtverhältnissen noch sehen.
Okay.
Das ist total schwer nachzuvollziehen, weil wenn ich ihn anspreche zum Beispiel, dann schaut er mich an. Das ist ganz normal. Das hat er jahrelang getan, als er noch gut sehen konnte. Und er richtet dann die Ohren auf mich aus, legt den Kopf schief und man hat so die ganze Zeit das Gefühl, jetzt guckt er mich doch wieder an. Und dann sieht man, dass die Augen so schön grün sind, weil die Retina sich halt ablöst. Und dann ist man dann auch schon wieder auf dem Boden der Tatsachen.
Okay. Ja. Genau. Und dann würde ich sagen, kommen wir jetzt auch so zu unserem Hauptthema. Also wir haben jetzt, glaube ich, auch schon einiges besprochen. Du hast ja auch schon den ein oder anderen Tipp auch schon verraten. Wir wollen so ein bisschen über den Alltag mit einem behinderten Hund sprechen und was du auch da für Tipps hast und wie man das am besten meistern kann.
Ich glaube tatsächlich, egal welche Behinderung das jetzt ist, dass so die Außenwirkung das größte Problem ist, weil es da immer wieder Menschen gibt, die nicht verstehen, dass man einem behinderten Hund tatsächlich ein artgerechtes und schönes Leben bereiten kann.
Mhm.
Also egal, ob das jetzt ein Dreibein ist oder ob das ein blinder Hund ist oder ein tauber Hund, wie kann man den nur laufen lassen? Das ist so ein klassischer Spruch. Oder mich hat mal jemand gefragt, ob man ihn dann nicht besser eingeschläfert hätte. Und das finde ich so von außen ist, glaube ich, das Schwierigste. Und da kann ich echt nur sagen, auf gar keinen Fall entmutigen lassen und drüberstehen und so auf den eigenen Bauch hören. Ich glaube, dass jeder Halter am besten weiß, wie es dem Hund geht und den am besten auch einschätzen kann. Und solange der Hund einen glücklichen, zufriedenen, ausgeglichenen Eindruck macht, finde ich, hat jedes Lebewesen eine Lebensberechtigung.
Auf jeden Fall.
Ja. Und ich wenn ich schon mal so verunsichert bin, weil wieder irgendwie was von außen auf mich eingewirkt hat, dann nehme ich mich manchmal auch ganz bewusst zurück und schaue halt einfach Charlie zu. Und wenn der dann im Wald vom Baum läuft, dann schüttelt er sich und hat trotzdem noch gute Laune.
Ja, ja.
Und nimmt das einfach so hin. Also ja. Es perlt von dem ab. Und das versuche ich dann so als Beispiel zu nehmen. So einfach dazu zu schauen, wie ein Hund mit Behinderung oder Handicap das so entspannt und locker nimmt. Mhm. Und egal, was für eine Behinderung, das ist Hunde im Rolli. Da kann man sich ja in ganz vielen Tierschutzvereinen oder auch bei YouTubes entsprechende Hunde angucken, die ein faszinierend lustiges Leben führen. Die strahlen vor Freude. Und das ist so das, also da muss ich echt sagen, adaptiert das Verhalten eurer Hunde. Strahlt mit.
Ja, ja. Das geht auch bei nicht behinderten Hunden.
Ja, genau, das sowieso.
Finde ich.
Ja, gut, aber ich kann ja jetzt auch eine Lanze für die behinderten Hunde
brechen. Ja, ja.
Also, ich würde mir jederzeit jetzt mit der Erfahrung immer wieder einen behinderten Hund auch aus zweiter Hand oder dritter Hand nehmen.
Ach, toll.
Weil ich habe echt gelernt, das ist überhaupt nicht so dramatisch. Ja.
Kam diese Äußerung auch von anderen Hundehaltern oder eher von Menschen ohne Hund?
Also die meisten sind tatsächlich Menschen ohne Hund, die sich so ein bisschen komisch äußern. Ja, und dann gibt es dann schon mal die klassischen, ich bin jetzt sehr vorurteilsbehaftet, so der ältere Mann mit dem Rasseschäferhund an der Seite, der das Platztraining, wie man das früher so kannte, hat, sowieso mit dem Mischling aus dem Ausland nichts anfangen kann. Da hat mal einer gesagt, da hätten sie doch besser eingeschläfert. Okay. Also hier im Kölner Raum ist das halt etwas handfester und da war ich auch sprachlos.
Ja, das kann ich mir vorstellen. Oh, Wahnsinn. Ja.
Nee, aber das ist halt, ich habe ja jetzt auch gerade mal so eine Riesenlatte Vorurteile präsentiert. Die haben halt die anderen Leute auch, wenn sie hören, da kommt jemand mit einem blinden Hund. Das finde ich ganz lustig, wenn wir dann schon mal Leute besuchen, die mich nicht kennen, mit meinem Lebensgefährten zum Beispiel. Dann sagen, ach komm, besuchen mal Freunde von mir. Und dann sehr, wir würden gerne einen Hund mitbringen. Der ist auch ganz gut erzogen und blind. Und dann kommen wir da mit Charlie an und die Leute hätten am liebsten vorher sämtliche Blumenvasen gepolstert und so. Die haben dann manchmal so eine ganz lustige Vorstellung. Ja. Da gibt es auch andere, die total entspannt sind und sagen, ja klar, bring mit, blind, taub, gefräßig, egal. Das ist so, wie im Leben halt. Es gibt immer solche und solche. Wie bei Hunden. Ich habe einen Grießkram und einen Augenklauen. Also... Ja, also das ist.
Wie funktioniert das dann, wenn Charlie so eine fremde Wohnung kommt? Also schaut er sich dann erstmal um mit dir zusammen oder wie macht ihr sowas?
Also
oder auch im Hotel oder so, wenn ihr irgendwo in eine neue Umgebung kommt?
Also fremde Räume erkunden wir immer angeleint. Also ich gehe dann mit ihm so die wichtigsten Laufwege ab, von der Tür zur Decke, stelle seinen Napf auf und klopfe dann mal dagegen, damit er eine Orientierung hat, wo der ist. Und wir nehmen uns dann halt ein paar Minuten Zeit, einmal so die Räumlichkeiten zu begehen. Und alles andere macht er danach alleine. Okay. Und an guten Tagen ist er konzentriert und nimmt seine Umgebung bewusst wahr. Und an nicht so guten Tagen, da läuft er dann halt mal vor ein Bett oder ein Sofa. Aber er hat auch noch nie irgendwie sich ernsthaft verletzt oder mal was kaputt gemacht. Also das ist auch also nicht so wild.
Hast du ihn dann auch markiert irgendwie, wenn ihr draußen seid oder so?
Das hängt immer davon ab, wo wir uns bewegen. Also wenn wir im Bewohnten...
Oh Gott, also markiert. Also,
klar.
Ich denke da an unser Buch, weil da hast du ja so eine schöne Anleitung für ein Halstuch, was man eben auch mit diesen blinden Punkten machen könnte.
Genau.
Das meine ich mit Markierung.
Ja, ich weiß. Naja, also wenn wir irgendwo unterwegs sind, wo ich viele Menschen erwarte, so in der Stadt oder so, dann bekommt das tatsächlich an. Einfach, weil ich hoffe, dass die Leute dann ein bisschen mehr Rücksicht nehmen und ihn nicht aktiv anrempeln. Weil mit ihm dann schon mal in so Engpässen ausweichen, er folgt mir an der Leine sehr gut und sehr eng. Aber das schafft man nicht immer. Gerade wenn ein Fahrradfahrer oder ein Kinderwagen sehr nah an einem vorbeifahren. gefahren. Und da bilde ich mir ein, wenn er dann sein Blindenhalstuch umhat, halten die Leute ein kleines bisschen mehr Abstand. Also das, wobei in gewohnter Umgebung bekommt er das überhaupt nicht an. Da kennt er sich aus und da würde mir eh keiner glauben, dass der nichts sieht. Also da würde ich als Betrüger dann wahrscheinlich tituliert werden.
Okay. Und das heißt, genau, wir haben ja vorhin über die Kommandos, also du hast dieses Stopp, das Vorsicht.
Ja, dann haben wir rechts und links etabliert, damit er so ein bisschen weiß, in welche Richtung er jetzt gehen soll. Also rechts und links heißt jetzt nicht, mach eine 90-Grad-Abbiegung nach rechts oder links, sondern einfach so ein bisschen die Tendenz. Wenn der Weg sich nach rechts biegt, dann sage ich ihm das. Und dann wird er auch automatisch langsamer und man merkt, dass er ein bisschen mehr den Untergrund tatsächlich spürt mit den Pfoten.
Faszinierend.
Dann haben wir ein Kommando, das heißt nah bei. Das heißt, dass er den Kopf so nah, wie es geht, an mein Knie bringen soll, während wir gehen, damit ich ihn einfach wirklich hinter mir habe. Und das machen wir, wenn es irgendwie eng ist oder wir schon mal über so einen Steg gehen oder ähnliches. Einfach damit er einen ganz engen Kontakt hat und ich ihm einen halben Schritt voraus bin, weil Charlie ist halt so ungestüm. Wenn wir das nicht hätten, würde der ständig 5 Meter vor mir laufen und ich käme aus Stopp und Vorsicht gar nicht mehr raus.
Habt ihr das dann gleich angefangen zu trainieren, als die Diagnose da war?
Ja, das haben wir. Ich habe sogar mal dann verschiedene Hundeschulen angerufen und gefragt, ob die irgendwelche Tipps für mich haben. Aber da habe ich jetzt auch nicht so die Anleitung bekommen. Viele sagen dann, man soll mit so einem Glöckchen arbeiten, damit der Hund weiß, wo man sich befindet. Und da habe ich von vornherein, das habe ich abgelehnt. Ich laufe jetzt nicht wie so
ein durch den Wald
mit einem Glöckchen an dem Hosenbein rum.
Ja, vor allem, die haben ja so gute Ohren. Also eigentlich müssen die ja auch allein schon den Menschen wahrscheinlich gut hören. Also er hat wahrscheinlich ja noch bessere Ohren bekommen, schätze ich mal, weil oft ist es ja doch so, dass die, wenn ein Sinnesorgan schlechter ist, dass sich die anderen ja also schärfer werden.
Oder? Ja, den Eindruck habe ich auch. Also Charlie hört ein Gewitter ungefähr eine halbe Stunde, bevor es dann bei uns tatsächlich ankommt. Das merkt man dann seinen Stresslevel an. Weil er eben nichts mehr sieht, sind Gewitter
ganz schlimm, gell?
Schlimm für ihn. Es sei denn, wir stehen draußen. Wenn ich draußen mit ihm im Regen stehe und er kann das als ein Naturerlebnis wahrnehmen, dann macht ihm das keine Angst.
Ja, das hast du irgendwann rausgefunden. Das finde ich Wahnsinn.
Ja, wenn man so einen panikartigen Hund neben dem Bett stehen hat, dann entscheidet man irgendwann und jetzt gehen wir einfach raus und gucken, was passiert.
Dann kann man es halt, dann weiß er, was los ist und kann es wahrscheinlich viel besser einordnen.
Genau.
Also ich denke, das ist auch das ist wahrscheinlich für jeden, also nicht nur blinde Hunde mit Gewitterangst, vielleicht für jeden Hund mit Gewitterangst einfach mal das ausprobieren und mal rausgehen. Schlimmer kann es ja fast nicht werden, glaube ich. Also so wie ich das mitbekommen habe, wie es den Hunden da geht. Also ich bin da mit Lola sehr gesegnet. Die lag mir mit, ich weiß es ja nicht, 11, 12 Wochen. Es hat also auf meinem Bauch, es hat auf unser Dachflächenfenster gehagelt und sie hat geschlafen.
Ach, also, zum Glück.
Ja, nein, also toi, 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 auch Silvester. Also da sind wir echt. Und einmal habe ich gedacht, oh je, jetzt ist vorbei. Da war sie 3 Monate oder auch so in dem Alter, glaube ich. Da waren wir spazieren und auf einmal war das Gewitter schon weg und auf einmal schäbert's noch so und wir standen oben, wir haben uns untergestellt gehabt und sie zerreißt irgendwie, sie kugelte die Stufe runter und ich dachte, oh Gott, jetzt hat sie wirklich Angst, aber nix. Okay. Gott sei Dank, also da bin ich wirklich total froh, die liegt auch immer noch unterm Dachflächenfenster und das macht, draußen geht die Welt unter, das ist ja wurscht.
Ja, super. Obwohl sie cool, dass sie so souverän ist.
In dem Sinn, also sie hat halt, meine Windspiele sind insgesamt so ein bisschen vorsichtiger oder ein bisschen, weiß ich nicht, ängstlich, aber ein bisschen zurückhaltender. Aber da ist sie echt cool. Da bin ich echt happy.
Ja, nicht übel.
Ja. Genau. Also das heißt, das sind so eure Kommandos, die ihr so habt.
Ja, das sind so, ich, er, eigentlich die wichtigsten. Dann haben wir noch Hand. Mhm. Das ist so das Kommando, was ich benutze, wenn er zurückkommt, will, dass er meine Hand berührt. Mhm. Weil er ist halt tatsächlich so ein ganz unruhiger Geist. Und wenn er dann mit anderen Hunden rumtobt und ich rufe ihn ran, dann macht er das so schön wie ganz viele andere junge kleine Stinker auch. Er mhm. kommt ran, ganz kurz vor mich, so ins Fuß und ja. pest dann sofort wieder los. Und da habe ich dann Hand etabliert, mhm. damit er erst den Handkontakt abwartet und ich okay. ihn mal so ganz kurz runterbringen kann. Ja, und ja. das nutzen wir dann umgekehrt auch zum Beispiel beim Tierarzt. Also mein okay. Tierarzt sagt dann Hand, wenn er ihn berührt, mhm. damit er einfach weiß, so jetzt fasst dich das jemand an.
Okay. Ja.
Das haben wir dann einfach übertragen und universell Ach, verwendet.
Ja, ja. Ja, cool. Hast du mit Liz und der Taubheit, hast du da irgendwas verändert so in eurem Leben? Oder musstest du da was verändern?
Zum Glück gar nicht. Ich gar bin nicht, jemand, okay. der gar nicht so viel früher mit den Hunden gequatscht hat. Ich bin so ein Handzeichen-Spaziergänger gewesen und war eigentlich immer total stolz drauf, dass ich nicht viel reden muss. Mhm. Das war dann bei Liz so... Handzeichen kannte sie, da brauchten wir nicht mehr viel zu tun.
Ja, perfekt.
So, als wir dann festgestellt haben, sie hört die Kühlschranktüre nicht mehr. Und das war
okay,
das sichere war. Zeichen. Da ist alles vorbei mit dem Hörsinn. Ja, und dann habe ich dann draußen, also mit ihr, ich winke und sie kriegt den klassischen Zeigefinger fürs Sitz, die okay. Handfläche fürs Platz. Aber ich denke, das nutzen ja die meisten Hundehalter. Mhm. So eine Kombination aus Sprache und Zeichen.
Ja.
Ja. Ja, und dann bei Charlie, mit dem ich fast nur Zeichen anfangs trainiert hatte, musste ich dann anfangen zu reden.
Ja.
Und stelle fest, dass ich mit ihm dann jetzt auch so Sachen bespreche wie, ja, und dann gehen wir gleich da vorne über die Brücke und dann durch die Unterführung. Also ich erkläre ihm den Weg.
Ja,
und total
ja.
bescheuert, wenn mich einer sieht oder hört. Ja, aber man passt sich halt den Gegebenheiten an. Der Hund sieht nichts, ich erkläre ihm die Umwelt.
Genau. Und vielleicht, also ich glaube, die erkennen ja wahnsinnig viele Wörter und vielleicht versteht er da wirklich dann was, wenn es immer so die gleiche Umgebung ist.
Ja, oder er findet meine Stimme einfach so als das große weiße Rauschen, das ihn beruhigt und ihm halt auch immer eine Orientierung gibt.
Genau.
Er weiß dann halt, wenn ich mit ihm rede, zu jedem Zeitpunkt, wo ich bin.
Genau, ja. Ja, Wahnsinn. Also das ist auf jeden Fall, ich glaube, das nimmt ganz vielen die Angst vor irgendwie ja eine Diagnose, die in irgendeine Richtung Behinderung geht. Weil das ist ja, wie du gesagt hast, hoffentlich alles machbar oder du sagst, es ist alles machbar.
Ja, davon bin ich überzeugt.
Na,
und ich glaube auch, also man lernt ja dann auch übers Bloggen andere Leute kennen, auch mit blinden Hunden, mit anderen Behinderungen, taub, Dreibein. Und ich habe bis jetzt auch nur von Leuten gehört, die gesagt haben, ja, ich habe von meinem Hund gelernt. Und ein Handicap beim Hund ist überhaupt kein Handicap.
Ja. Sehr schön.
Ja.
Ja, na dann. Ja, vielen, vielen Dank, dass du uns da so viel erzählt hast und auch für die Tipps. War ein ganz toller Podcast. Ich bin noch ganz irgendwie gefangen. Fand ich super interessant. Genau. Und wenn du als Zuhörer auch so gebannt warst und dir so gut gefallen hat, dann würde ich mich natürlich riesig freuen, wenn du bei iTunes uns folgst und auch eine positive Bewertung abgeben würdest. oder einfach schreib mir für Feedback oder wenn es irgendwelche Themen gibt, die dich interessieren. Ist das alles verlinkt in den Shownotes und ich bin auf allen Kanälen sehr schnell erreichbar und würde ich mich sehr darüber freuen. Und dann beschließen wir jetzt den Podcast und dann sage ich bis ganz bald und vielen Dank, liebe Sandra.
Ja, danke dir, liebe Julia. Also super, dass wir dabei sein durften.
Ja, sehr gerne. Tschüss.
Tschüss.
Tschüss, Sandra. Ciao. Bis bald beim MyDoggy Podcast und auf mydoggy.de.